We are back!
Also, wenn das keine Angst gemacht hat, mir schon. Lama, Haufen hier. Aber wir sind zurück und heißen uns und euch herzlich willkommen aus der Sommerpause. Ich hoffe, ihr konntet den Sommer genießen und hattet Friede, Freude, Sonnenschein, Urlaub, was man so hat. Genug Cocktails, Eis und so mit Streuseln, weil ein Leben mit Eis ohne Streuseln ist nicht lebenswert.
Amen.
Die Nacken immer so schön. Ja, wir sind zurück und haben auch gar nicht lange gebraucht, ein neues Thema zu finden. Und ein Hashtag fiel uns sofort ein. Mhm. Bla bla bla.
Und das ist die reine Wahrheit.
Also, Hashtag der Woche, bla bla bla.
Bla bla bla.
Da hat uns der Noah hart bei geholfen.
Genau. Der Wir haben ihn einfach gefragt, was machen Kinder eigentlich, wenn sie... Und weiter kam ich nicht. Bla 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 bla.
Was war das Problem bei der Geschichte? Er ist im Halbschlaf auf Toilette getorkelt und dann kommt der Papa und blabbelt den zu. Das ist aber auch nichts.
Bla bla bla.
Bla bla bla. Hashtag der Woche.
Genau.
Aber das passt ja auch gut zu uns, ein bisschen bla bla blubbern. Und ja, aber Thema heute.
Kommt, nachdem wir über Tribus geredet haben.
Ach so.
Normalerweise machen wir solche Ankündigungen ja immer am Ende. Aber wir müssen diesmal, weil es ganz wichtig ist, über Tribus reden.
Muss auch mal ein bisschen kommerziell werden hier.
Richtig.
Tribus.
Genau, wenn ihr euch zu Tribus anmelden wollt, könnt ihr das tun unter www.wirsindmosaik.de/Tribus.
Oh, cares, bla bla bla. Sag doch mal, was Tribus ist.
Ja, Tribus ist keine Konferenz. Wobei es eigentlich doch eine ist. Aber der Unterschied ist, glaube ich, dass wir nicht so die Star-Prediger am Start haben, sondern mehr so darauf setzen, dass alle Leute, die da hinkommen, einen wichtigen Beitrag haben.
Und Tribus ist eine Konferenz, die gern keine Konferenz wäre.
Cool, ne?
Ja.
Witzig, ich wusste noch nie, was Tribus ist und jetzt weiß ich es noch weniger. Komm vorbei, es wird bestimmt spaßig.
Ja, genau.
Aber vor allen Dingen sind da hoffentlich ein paar nette Leute.
Ja, also wir haben ja Tribus schon ein paar Mal gemacht und das war jedes Mal so, dass da ziemlich viele interessante Leute gekommen sind. Und die Stärke ist, also es ist jetzt wirklich so, die Stärke von Tribus ist eben, dass da Menschen zusammenkommen, dass man netzwerken kann und eine Menge Leute kennenlernen kann. Wir haben das diesmal auf 50 Personen runtergedrosselt, also es sind wirklich nur 50 Plätze da.
Echt?
Ja, genau. Und genau, und deswegen der Sinn ist eben, dass man sich da kennenlernen kann und dann auch Leute kennenlernt, vielleicht die ähnliche Fragen stellen, die vielleicht ähnliche Bücher lesen, ähnliche Gedanken haben, so, und sich eben auch so über neue, unkonventionelle Arten unterhalten möchten, wie man Christsein leben kann. Genau. Wir haben das Ganze unter den Titel geschrieben, neugierig, weil wir eben neugierig sind darauf, was Gott so tut in dem Leben von einzelnen Menschen, die dann da sind, sodass wir darüber ins Gespräch kommen. Aber wir sind eben auch so auf der Suche danach, wie Christsein eben neue Formen, neue Ausdrucksformen und so weiter finden kann. Genau.
Und an alle Zuhörerinnen, ich wünsche mir hartes Engagement, weil ich finde, das ist eine ganz schöne Männerdomäne, diese ganze christliche Welt. Und das dürfte sich gerne ändern. Deswegen finde ich es auch schön, wenn viele Frauen Bock hätten, da zu interagieren. Ich würde mich freuen. Ich brauche Kolleginnen am Start.
Genau. So von der Struktur her, was wir geplant haben, ist, dass wir eben möglichst so ein paar mehrere Beiträge haben, so ein bisschen im TED-Talk-Style, also kurze Inputs von so vielleicht so 10 Minuten und dann Möglichkeit, dass man darüber ins Gespräch kommen kann und es wird ein paar Breakout-Sessions geben. Da werden wir dann nochmal gucken, dass es eben dann nochmal ein bisschen thematisch enger gefasst wird, wo man dann aber auch eben wieder die Möglichkeit hat zur Interaktion. Genau, wir werden nicht so ein volles Programm machen, werden das probieren, luftig zu halten, sodass man sich entweder mal zwischendurch rausziehen kann oder aber auch eben viel Zeit mit Leuten verbringen kann.
Und Kaffee.
Genau.
Und wenn du cool bist, dann ist es ganz einfach für dich dazu beizutragen, dass sich der Coolness-Faktor bei Tribus erhöht, einfach indem du auftauchst. Also komm.
Es klingt so verzweifelt, wir sind es. Bitte, wir sind zu los, aber wir brauchen ein paar coole Leute, bitte.
Aber es haben sich schon wirklich interessante Leute angemeldet.
Du musst da gar nichts mehr retten.
Ja, ich hab nichts mehr zu retten.
Nein, das macht den ganzen Sarkasmus kaputt.
Ach, bleibt, wo ihr seid.
Kommt nicht.
Ja, ja. Okay. So, bla bla bla.
Bla bla bla.
Hashtag der Woche.
Genau. Wer ist eigentlich auf das Thema gekommen? Du.
Ich?
Wie bist du darauf gekommen?
Ach so, weil ich schon immer mal vor vielen Leuten sagen wollte, ich glaube da nicht dran.
Ans bla bla bla.
Ach so, daran. Doch, daran glaube ich aus tiefstem Herzen. Nein. Wobei, ich mir gar nicht, darf ich mir das so sicher. Also ich finde es sehr schwierig zu sagen, dass es die eine Wahrheit gibt.
Dun, dun, dun.
Dun, 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 dun.
Was hast du im Kopf, wenn du hörst, die eine Wahrheit?
Also ich habe da so verschiedene Dinge im Kopf. Mir fällt irgendwie gar nichts ein, wozu man sagen könnte, dass es die geben könnte. Also ich habe zum Beispiel letzte Woche mit einer Freundin geredet, die war in einer Situation und war danach irgendwie so ein bisschen frustriert, wie die Situation abgelaufen ist. Und dann haben wir so ein bisschen über Prozesstheologie geredet und dann meinte sie so, ja, wie ist denn Gott in das Ganze involviert? Und dann meinte ich so, Gott ist derjenige, der halt eben Möglichkeiten schafft. So. Und dann finde ich das schwierig, in Kategorien gut und schlecht zu reden, aber es gibt halt eben Entscheidungen, die halt eben unterschiedliche Konsequenzen mit sich ziehen und die haben auch unterschiedliche positive Qualitäten vielleicht. Und genau, dann haben wir da so ein bisschen drüber geredet und sie meinte so, ja, war das denn jetzt eine der richtigeren oder besseren Entscheidungen und hier und da, und ich versuchte ihr Mut zu machen, dass es halt eben eine vielschichtige Frage ist, die halt eben für sie aber, denke, schon keine schlechte Entscheidung war. So. Und im Endeffekt, ich glaube, dass es darauf keine Wahrheitsantwort gibt. So, ich glaube nicht, dass es die eine wahre richtige Entscheidung gibt. Ich glaube auch nicht, dass es die eine wahre richtige Aussage gibt. Ich glaube auch nicht, dass es die eine so ist es halt ist. Ich glaube auch nicht, dass es eine Realität in dem Sinne gibt, sondern Realität hat immer was mit Wahrnehmung zu tun. Und ich finde das sehr schwierig, davon Wahrheit zu reden.
Also das Leben ist nicht so wie Slumdog Millionär. Kennt ihr den Film?
Ja.
Ne.
Weiß aber nicht, was du meinst.
Okay, also der Typ wächst, also die Hauptperson.
Guter Film übrigens. Warum kennst du ihn?
Die wächst, den alle toll fanden, dann denke ich mir, oh, da gehe ich nicht rein.
Okay, ja, wie auch immer, ist ja egal.
Sonst guckt ihr jeden scheiß Blockbuster.
Ja. Gut, also der Typ wächst im Slum auf und kommt auch irgendwann raus, aber wie auch immer, ganz... obwohl so komplex ist die Geschichte gar nicht und so lang eigentlich nicht. Man kann die kurz fassen. Der landet und der legt auch alles drauf an und der schafft es auch in so einer Spielshow im Fernsehen. Man kennt ja in Deutschland auch Wer wird Millionär und er landet quasi in der indischen Entsprechung davon. Mhm. Und er schafft es, alle Fragen richtig zu beantworten. Und wird dann am Ende auch tatsächlich Millionär. Es ging ihm gar nicht darum, die Millionen da einzusacken, sondern es ging ihm darum, seine Angebetete damit zu erreichen. Also da müsst ihr jetzt nicht alle Details kennen. Ich verrate nicht alles, damit Leute, die ihn noch nicht gesehen haben, auch noch was davon haben. Aber auf jeden Fall stellt sich heraus, er kennt immer genau die richtige Antwort, das ganze Spiel hindurch. Und zwar aufgrund seiner Lebenserfahrungen. Die haben ihm immer die eine korrekte Wahrheit geliefert. Und deswegen ist er in der Lage, am Ende seinen Traum zu verwirklichen. Darauf läuft es hinaus. Also es ist eine totale Märchengeschichte im Prinzip.
Und er hat immer die eine Wahrheit. Ja. Immer die.
Genau. Und im Leben ist es halt in der Regel genau nicht so.
Also er hat halt also genau die Erfahrungen in seinem Leben gemacht, die genau zu den Fragen halt eben passte.
Es war halt und es gab halt immer nur eine richtige Antwort, so wie es bei diesem Game-Show-Format ist. Multiple Choice, drei falsch, eine richtig.
Aber, also ich würde nochmal zurückfragen, ist es, die eine Sache ist ja zu sagen, okay, es gibt nicht die eine Wahrheit und die andere Sache ist eben zu sagen, okay, wir kennen die eine Wahrheit nicht. Also, was weiß ich, wir haben ja gerade zum Beispiel darüber geredet, so 9-11, ne, gibt es eben wohl laut Internet diesen einen Bericht da, der sagt, ja, da sind nicht nur die zwei Twin Towers runtergefallen, sondern noch irgendwie so ein CIA-Gebäude daneben.
Nein!
Doch!
Ich habe es heute erst geguckt, der Bericht verschweigt den dritten Tower, das ist ja das Interessante.
Ja, ich meine, das Video ist der Bericht, also sozusagen, also, da, und dann gab es einen offiziellen Bericht, wo, ja, genau, bla bla bla. So, aber die Sache ist doch die, da würde ich doch jetzt hingehen und sagen, okay, da gibt es schon die eine Wahrheit, nur man kennt sie vielleicht nicht.
Damit sind wir schon bei einem interessanten Punkt. Je nachdem, wie man Wahrheit versteht, gestaltet sich das Ganze auch unterschiedlich. Ne? Das, was wir, worauf wir jetzt gerade abzielen, das ist Fakten. Das ist auf der faktischen Ebene. Und auf der faktischen Ebene gibt es nun mal manchmal eine Wahrheit. Das ist dann auch bei dieser Gameshow so, wo es drei falsche Antworten gibt und eine, die richtig ist und die dementsprechend auch die Wahrheit ist. Aber das ist ein ziemlich enges Verständnis von Wahrheit.
Ich glaube, das gibt es trotzdem nicht. Also ich glaube, dass Fakten auch immer was mit Kontext zu tun haben.
Richtig, und innerhalb eines gewissen Rahmens, ein Rahmen muss immer gesetzt werden, es muss immer einen Bezugsrahmen geben.
Ja, ja, und deswegen finde ich das immer total schwierig, auch bei Fakten, also ne, ich will jetzt auch nicht völlig gegen Fakten reden, so meine ich das nicht, aber ich finde trotzdem, dass man auch Fakten immer in den Kontext setzen muss, damit sie überhaupt Sinn machen.
Ja, aber sobald du kommunizierst...
Und man muss einen Unterschied zwischen Korrelation und Dammit, wie ist das andere Wort? Kausalität. Ich muss jetzt gerade mal klug scheißen. Also, es gibt einen Unterschied zwischen Korrelation und Kausalität. Und das muss man auch beachten. Ich hole mal eben das Baby.
Okay, das war nicht ganz genau, obwohl, ja, wir können ja gleich mal warten, was Sasa, wie Sasa das noch weiter ausführt.
Was ist denn los?
Was ich sagen wollte, ist, sobald man anfängt zu kommunizieren, sobald man sich verständlich machen will für andere, sobald man Sprache benutzt, welche Sprache auch immer, setzt man solche Bezugsrahmen, solche Referenzrahmen. Also Mathe zum Beispiel ist auch eine Sprache und wenn du sagst 1 plus 1 ist faktisch gesehen 2, dann tätigst du diese Aussage, diese faktische Aussage innerhalb des Bezugsrahmens der Mathematik, so wie sie konventionell halt verwendet wird. Ne? Und es führt einfach keinen Weg daran, das zu machen auf die Art und Weise.
Na? Was geht da hinten ab?
Ich weiß nicht.
Bla bla bla, Bibi will mit
bla, reden. Bla bla bla.
Sag hallo.
Hallo? Hm? Hallo. Tausende Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja. Also Insan hat gerade gesagt, Wahrheit hat in der Regel immer was mit Sprache zu tun.
Aha.
Naja, also, nein, wenn es um Fakten geht, ne? Faktisches Denken setzt voraus, dass kommuniziert wird, dass man sich verständlich macht, dass ein gemeinsamer Verständnishorizont da sein muss, so. Und der wird gewährleistet, indem man sich einer gewissen Sprache bedient. Und Sprache meine ich nicht nur im engen verbalen Sinn beispielsweise, Deutsch, Englisch, Französisch, Koreanisch oder was auch immer, sondern Das kann alles möglich sein. Das kann Zeichensprache sein oder es kann Mathematik sein als Bezugsrahmen. Hm. Ne, das heißt, und da habe ich das Beispiel gebracht von, wenn du irgendwie zwei Zahlen addierst und dann kommt am Ende eine Zahl raus als Fakt, dann hast du vorher diesen Referenzrahmen gesetzt. Ja. Brauchtest du aber, um sinnhaft miteinander kommunizieren zu können. Und in dem Bezugsrahmen gibt es natürlich Fakten, sonst wäre dieser das Setzen des Rahmens sinnlos. Bräuchte es nicht.
Genau, aber ich glaube, gerade das Setzen des Rahmens ist halt eben total schwierig, weil das oft ja auch wieder sehr subjektiv ist. So, ne? Und dass man in dem Moment, es ist wie im wahren Leben auch, irgendwas schließt man halt dabei auch aus. So, ne?
Das ist klar, ja. Aber es führt keinen Weg daran vorbei, das habe ich dann als letztes gesagt. Denn ohne das kannst du dich nicht. Kannst du dich schwer über die Welt oder Phänomene oder was verständigen? Oder was heißt schwer? Gar nicht.
Ja, ja, aber ich meine, wenn wir jetzt nochmal zurück zu 9/11 gehen, haben wir da halt eben das total große Problem, dass es sehr schwer ist, da einen Bezugsrahmen zu setzen und dass es sehr schwer ist, da wirklich die verschiedenen Perspektiven auch wirklich einzunehmen. Ne? Also dafür ist die Welt einfach sehr, sehr komplex und es ist zu viel, was man nicht weiß.
Ja, das ist ein anderer Aspekt. Ne? Also es führt auf der anderen Seite auch nie ein Weg an Interpretation und Deutung vorbei. Selbst wenn du von Fakten sprichst, die werden ja auch gedeutet. Hm. Ne? Also ohne das geht es auch nicht und das öffnet dann auch Tür und Tor für alles Mögliche. Also, ja. Selbst wenn du dich nur auf der Ebene von Fakten, also dieses enge Verständnis von Wahrheit hast, also wenn du dich nur auf dieser Ebene bewegst, kann man da schnell ins Streiten kommen und unterschiedliche Ansichten vertreten. Und das ist auch klar.
Okay, aber nochmal. Meine Frage war ja, also ist die Sache, dass man dann eben die Information nicht hat, sodass man sozusagen die eine Wahrheit nicht kennt? Oder ist das Problem, dass es die eine Wahrheit so gar nicht gibt?
Ich bin dafür, dass es die nicht gibt.
Du sagst auch,
dass erklär mal, nicht. Erklär mal bitte.
Ich glaube halt eben, dass, Dinge aus also dass es für unterschiedliche Perspektiven unterschiedliche Wahrheiten gibt. So, und dass halt eben die nicht unbedingt überall übereinstimmen müssen.
Also, ich muss sagen, ich tue mich da schwer. Mein Zugang zu der ganzen Geschichte ist wirklich die Geschichte. Man sagt in der historischen Forschung grob gesagt, dass man unterscheiden kann zwischen Geschichte und Vergangenheit. Vergangenheit ist das, was passiert ist, und Geschichte ist das, wie wir das konstruieren. Also Geschichte ist immer ein Konstrukt, sagt man, und deswegen ist Geschichte nie die Wahrheit.
Weil sie immer von den Siegern erzählt wird.
Zum Beispiel.
Und das sind immer die Bösen.
Weil sie immer auch aus einer Perspektive geschrieben wird, sowieso, weil sie immer auch wieder nacherzählt wird und eine Erzählung auch immer schon eine Interpretation ist. Also gab es zum Beispiel so interessante Sachen im Geschichtsunterricht, wenn es gut läuft, macht man das eben so, dass man dann eben zum Beispiel Quellentexte nimmt aus zwei unterschiedlichen Perspektiven, wo ein und dasselbe Ereignis beschrieben wird, aber eben dann aus zwei völlig unterschiedlichen Perspektiven, und wo man dann eben sagen muss, ja okay, was ist jetzt wirklich passiert oder was ist jetzt die Wahrheit? Und man dann am Ende sagen muss, ja okay, man hat zwei unterschiedliche Perspektiven, die kann man miteinander diskutieren und man kann die ins Verhältnis setzen, aber am Ende wirklich zu sagen, okay, und so ist es gewesen, kannst du im Grunde nicht. So, das würde ich so sagen, also ich würde sagen, Geschichte ist immer ein Konstrukt, aber natürlich würde ich sagen, okay, aber natürlich ist etwas passiert. Ich habe nur keinen direkten Zugriff darauf.
Okay. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel, was ich irgendwie witzig finde. Ein Jugendlicher auf der Arbeit haut einem anderen auf die Fresse. der Jugendliche, der eins auf die Fresse bekommen hat, sagt, hey, ich habe überhaupt nichts gemacht. Der Jugendliche, der dem einen auf die Fresse gegeben hat, sagt, klar, du hast mich provoziert. Ich gar nicht provoziert. Klar, du hast mich angeguckt. Da hast du zwei unterschiedliche Wahrheiten und die beide wahr sind. So, ne? Der eine Jugendliche hat nichts gemacht, der andere Jugendliche hat sich aber provoziert gefühlt.
Mhm.
So, und also es ist beides wahr. So.
Mhm.
Und da gibt es jetzt nicht die eine Wahrheit, meiner Meinung nach. Ne, Baby, siehst du auch so. Bla 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 bla.
Bla bla bla.
Also, und ich glaube, dass das ganz oft so ist. Dass Dinge halt eben unterschiedlich, also dass Wahrheit ganz viel was mit Wahrnehmen zu tun hat. Wahrheit, Wahrnehmen, haha. Und dass da einfach das Problem ist. Leute nehmen Dinge, also man nimmt Dinge unterschiedlich wahr und dann ist es halt eben eine Wahrheit, die man wahrgenommen hat. Und deswegen für einen wahr. Aber weil jemand anders es anders wahrgenommen hat, hat er halt eine andere Wahrheit.
Ja, im Prinzip ist es fast schon so eine Art Konstruktivismus, was du jetzt gerade in Worte fasst. Ne? Also,
ich bin ja Sozialarbeiterin, wir arbeiten damit viel.
Ja. Klar, also dass man sich Wahrheit schafft, dass man sich eine eigene Realität schafft. Ich glaube, das ist unstrittig, dass das so ist. Es ist ja zum Beispiel auch so, du hast jetzt Geschichte und Vergangenheit erwähnt und den Unterschied zwischen den beiden kannst du ja auch auf das Individuum beziehen, ne? Also im Gedächtnis. Hm. Funktioniert genauso. Ne? Also es ist inzwischen wurde ja auch schon viel dazu geforscht, wie so das Gedächtnis funktioniert, und es ist ganz klar, dass jedes Mal, wenn du dich erinnerst an etwas, dass du das in dem Moment halt auch konstruierst. Das heißt, dass die Gegenwart, dein gegenwärtiges Erleben hineinfließt in die Art und Weise, wie du erinnerst,
ja,
und wie bestimmte Dinge wieder präsent werden, und dass das beides untrennbar miteinander verbunden ist. Ne? Aber unstrittig ist auch, dass da was war.
Hm.
Worauf dein Gedächtnis, also, ne? Dein Gedächtnis ist nicht ein simpler Speicher, von dieser Vorstellung ist man weg, ne? Sondern es hat was viel Konstruierenderes als das. Aber es ist auch unstrittig, dass es da eine sozusagen etwas Reales gibt in der Vergangenheit, wo das dran anknüpft. Also beides.
Mhm.
Aber dass man an diesen Kern sozusagen nicht mehr pur rankommt, ist nun mal so.
Aber jetzt nochmal zurück. Die Wahrheit hat doch trotzdem, also es gibt oft einfach auch nicht dieses, es ist irgendwas objektiv, also, ne, es gibt ja Diskussionen, ob es Objektivität sowieso gibt, ne? Aber dieses, gerade wenn es um Zwischenmenschlichkeit geht oder um Empfinden oder wie auch immer, dann gibt es einfach nichts ohne subjektive Wahrnehmung. Und dann kann man auch nicht sagen, also, ne, dieses,
ja.
Selbst wenn der Jugendliche durch seine Prägung, wie auch immer, sich total von nichts provoziert gefühlt hat, ist das Gefühl der Provokation aber immer noch wahr. So, auch wenn der andere Jugendliche ihn nicht provozieren wollte. So, ne? Und das kann man einfach auch nicht abstreiten. Und dann kann man, also so, ne, da gibt es einfach die unterschiedlichen Wahrheiten. Da gibt es nicht die eine.
Ja. Aber das ist ganz interessant, was du sagst, weil in der Bibel, zumindest im Alten Testament, ich glaube, da ist das hebräische Wort für Wahrheit Emet, wenn ich mich nicht täusche. Und das ist eben gerade nicht dieses starre Verständnis von Wahrheit.
Sondern?
Sondern Wahrheit ist was Relationales.
Weißt du noch, was das im Griechischen heißt? Wahrheit?
Nee, weiß ich gar nicht. Nee.
Also, ich habe da mal gelesen, das griechische Wort für Wahrheit, was auch immer es ist, ist wohl konnotiert mit Haus, also mit etwas Starrem. Und Emet im Hebräischen ist konnotiert mit Weg. Mhm. Ja. Also mit Entwicklung.
Und es wird auch je nach Kontext unterschiedlich übersetzt. Manchmal ist es auch, ich glaube, Aufrichtigkeit und wird dann auf Gott bezogen oder so. Das heißt, es hat immer diese Beziehungskomponente auch, ne? Also das weist halt einfach darauf hin, dass in der hebräischen Sprache und im hebräischen Verständnis es angelegt ist, dass man dieses abstrakte Verständnis gar nicht so hat, sondern dass es immer, dass Wahrheit sich immer im Konkreten vollzieht. Das heißt, und konkret heißt dann eben das, ne? Je nach Situation, je nach Kontext und wie sich Dinge, Elemente, Menschen zueinander verhalten, heißt es etwas Unterschiedliches. Wahrheit ist immer ein Bezogensein auf. Und danach, daraus ergibt sich dann, was Wahrheit ist. Insofern wäre das, also dieses eher hebräische Verständnis, im Kontrast zu dem eher griechischen Verständnis, näher an dem dran, oder beziehungsweise das, was du dann an dem Begriff Wahrheit ablehnst, wäre dann zu finden mehr in dem hebräischen Verständnis von Wahrheit.
Ja, und ich glaube, man kann sagen, dass wir eben sehr stark geprägt sind vom griechischen Verständnis, ne?
Ja.
Wo man eben sagt, also ich glaube, da ist ja das Höhlengleichnis von Platon ziemlich wichtig. Ne, diese Idee. Lass mich kurz überlegen. Also Höhlengleichnis von Platon ist, glaube ich, so, dass es gibt eine Höhle mit einem Feuer und Menschen sind, ich weiß nicht, sind die angekettet in der Höhle oder jedenfalls, die sind angekettet und können eben dann durch das Licht des Feuers, können sie eben bestimmte Schatten an der Wand erkennen und für sie sind eben diese Schatten die Wahrheit sozusagen. Mhm. Und dann wird aus welchen Gründen auch immer einer von denen befreit und kann aus der Höhle raus und sieht eben, dass die Schatten nur eine Projektion sind, die durch durch Licht und Schatten eben entstehen. Mhm. So, und der dann eben sagt, pass auf, außerhalb der Höhle gibt es eben noch eine andere Realität mit Feuer, mit Sonne und was weiß ich. Und die glauben, die Angeketteten glauben ihm eben nicht.
Ja.
So, und deswegen ist glaube ich die Grundidee, dass man sagt, es gibt eben etwas Transzendentes, die Ideen, das ist die höhere Wahrheit und die Menschen, die eben sozusagen im Materiellen gefangen sind, die sind wie diese Höhlenbewohner, die sich eben nur an, die nur Schatten erkennen, aber eben nicht die höhere Wahrheit, die außerhalb der Höhle zu finden ist. Ist das richtig wiedergegeben, oder?
Übrigens, Koine griechisch, Wahrheit Aletheia, wenn Bibelwissenschaft.de recht hat.
Wahrscheinlich.
Ja.
Ja. Ja. Also.
Ja, dann mal Butter bei die Fische. Wenn Jesus sagt, ich bin die Wahrheit, was sagt er denn dann?
Dann steht das in den sogenannten Urtexten, man kann sich darüber streiten, ob das Wort Ur berechtigt ist, aber da steht das natürlich auf Griechisch oder Koine Griechisch, ne? Und bringt bestimmte Assoziationen mit sich. Aber wenn das auf einen historischen Kern zurückgeht, ist ja auch klar, Jesus hat nicht, obwohl, ja, darüber streiten sich die Leute auch, ob er vielleicht ein paar Wochen Griechisch gesprochen hat und dass dann in Johannes tatsächlich korrekt wiedergegeben ist. Aber wahrscheinlich hat er eher Aramäisch gesprochen, ne? Und war viel mehr in dieser hebräischen Welt auch drin, natürlich, als Jude im ersten Jahrhundert. Und hat dann vermutlich was anderes gemeint, wenn er von Wahrheit gesprochen hat. Ne? Als das, was wir verstehen oder was damals im griechischen Sprachgebrauch verstanden wurde.
Okay.
Eben nicht dieses Starre.
Also man könnte jetzt eben hingehen und könnte sagen, ja, man tut Jesus Unrecht, wenn man jetzt den platonischen Wahrheitsbegriff nimmt und eben sagt, sozusagen, Jesus möchte uns die richtigen Ideen präsentieren. ja, sozusagen, dass Wahrheit mit den richtigen Ideen zusammenhängt. Jetzt würde ich aber hingehen und mal den, wie heißt das, Advocatus Diabolo oder was? Also sprich, die Gegenseite. Das, was ich oft höre, ist, dass Leute sagen, dass das, was das Christentum auszeichnet, so der Kern des Christentums, das ist einfach über die Jahrtausende hinweg klar gewesen, dass das ist die Wahrheit und das ist eben verständlich, das ist das Evangelium. Und wenn dann Leute hingehen und sagen, pass auf, das kann man aber auch anders sehen oder Jesus hat das anders gemeint, dann ist das einfach eine Verfälschung der Wahrheit.
Bla bla bla.
Bla bla bla.
Ja.
Ja, jetzt kannst du mal was dazu sagen.
Gerade in Bezug auf Religion finde ich zu sagen, wir haben die eine Wahrheit, Bibi. Da lachst du auch drüber, wenn man sagt, wir haben die eine Wahrheit. Da lachst du drüber. Ja, ich auch. Also find ich das total Blödsinn. Ich finde das gut, wenn Leute sagen, da wo ich bin, ist für mich ein guter, gesunder, sicherer, hilfreicher, herausfordernder, lebensveränderter, was auch immer, Ort. So in seiner Religion und in seiner religiösen Ausprägung. Das finde ich total gut, aber zu sagen, das ist ja auch für alle anderen, finde ich fatal.
Ja. Um nochmal zu der Weg, die Wahrheit und das Leben zurückzukommen. Weg und Leben sind zwei sehr dynamische Begriffe und Metaphern, oder weiß nicht, ob Metaphern, aber ne? Rufen etwas sehr Dynamisches hervor als Vorstellung. Und da wäre es für mich logisch anzunehmen, dass Wahrheit auch diese dynamische Qualität hat, weil das dann irgendwie unnatürlich daraus stehen würde. Also ich finde, also das, und ich glaube, das ist auch typisch als Rhetorik, gerade in der hebräischen Bibel, dass in zwei-, dreifacher Form oft etwas Ähnliches gesagt wird.
Ja.
Ne? Das heißt, fast als Synonyme. Und wenn ich dann diese Dreierreihe mir ansehe, Weg, Wahrheit, Leben, dann hat das für mich etwas mit Lebensweise zu tun.
Ja.
Mit unterwegs sein.
Ja.
Und da sind dann für mich auch Veränderungen mit inbegriffen. Dann ist dann auch mit inbegriffen, dass sich etwas tut und etwas bewegt. Ne?
Ja. Genau. Möchtest auch mal deine Wahrheit dazu tragen. Du siehst, dass du Spaß auf der ganzen Welt. Ja, du.
Ja. Und das ist ja auch rein logisch, ne? Wenn Jesus sagt, ich bin die Wahrheit, dann kann man ja auch sagen, was sagt das über die Wahrheit aus? Wenn die Wahrheit eine Person ist.
Dann kann es schon mal keine Idee sein.
Ja, genau. Dann kann es nicht was Abstraktes sein, irgendwie so ein etwas ewig Dastehendes, Unveränderliches, Unbewegtes. Das passt ja dann nicht.
Ja, und ich würde eben auch nochmal aus der Historikerperspektive kommen und würde eben sagen, ja, auf Jesus haben wir eben keinen direkten Zugriff. Ja, also wir können die Bibel lesen und können dann Erinnerungen über Jesus lesen. Wir können Jesus auch oder diese Texte als historische Dokumente, man kann ja sogar sagen, dass diese historischen Dokumente von mir aus wahr sind oder historisch zuverlässig, kann man ja alles machen. Aber das ist immer noch etwas anderes, wie einen direkten Zugriff darauf zu haben.
Ja.
Das finde ich ist eben bemerkenswert. Ne? Also für mich, mir drängt sich da eben der Gedanke auf, dass vielleicht es für den christlichen Glauben oder für Gott ziemlich wichtig ist, dass es da eben so eine Mittelbarkeit gibt. Ne? Also dass man eben nicht sagen kann, so ich habe jetzt hier die Wahrheit, kann darüber verfügen, sondern dass man immer sagen muss, ja, das ist immer irgendwie vermittelt. Ich habe keinen direkten Zugriff darauf und kann das eben nicht kontrollieren sozusagen und kann eben sagen, so das habe ich jetzt hier und dann sind alle Fragen und alle Ungenauigkeiten sind damit ausgemerzt.
Ja, aber nochmal, da steckt dann immer noch das Verständnis ein bisschen dahinter, dass etwas hinter den Dingen ist, was das Eigentliche ist. Und du sagst, man hat keinen Zugriff darauf. Du kannst aber das Ganze nochmal anders verschieben und das ganz anders beleuchten. Und das ist ja auch etwas, was zum Beispiel in der Prozesstheologie getan wird, um sie mal wieder zu erwähnen. Denn nach der Sommerpause müssen wir das wieder den Leuten einhämmern.
Catherine Keller werde ich gleich auch noch einbringen.
Genau. Also, yeah. Wo zum Beispiel in Abrede gestellt wird, dass es überhaupt eine korrekte Sichtweise oder eine hilfreiche Sichtweise auf die Welt und auf uns ist, davon auszugehen, dass es Subjekte gibt, die irgendwie Eigenschaften, Attribute haben. Oder dass es Dinge gibt mit Eigenschaften oder so, weil das ein relativ starres Verständnis von der Wirklichkeit ist. Stattdessen wird halt mehr davon ausgegangen, dass alles relational ist. Und im Zusammenspiel der Elemente immer etwas entsteht, was wir dann als solide oder substanziell oder so wahrnehmen. Mhm. Aber dass es eben nicht so ist, gibt es die Dinge mit bestimmten Eigenschaften, sondern ja, es gibt immer nur Zusammenspiel, immer nur Verbindung, immer nur Beziehung und so weiter. Mhm. Und in dem Verständnis dann nochmal, da passt wieder dieses Hebräische gut rein. Und es ist auffällig zum Beispiel im Ersten Testament, dass dieses Emet, womit Wahrheit in der Regel übersetzt wird, eigentlich nie alleine isoliert dasteht, sondern immer im Verbund mit ein, zwei anderen Begriffen. Und ich glaube, am häufigsten mit Chesed, mit Treue oder liebevolle Freundlichkeit oder wie auch immer man das übersetzt oder, ne? Oder Gunst oder Gnade oder so. Und dann noch ein oder zwei andere Begriffen, die alle etwas bezeichnen, was Beziehungen irgendwie beschreibt. Mhm. Und in der Reihe, Wahrheit bedeutet immer etwas, was auf Beziehungen bezogen ist. Und deswegen wird es auch manchmal, glaube ich, übersetzt mit auch Beständigkeit oder so. Und dementsprechend vielleicht liegt dann Wahrheit in dem Verständnis, in dieser Bezogenheit von Menschen zueinander oder von Dingen zueinander. Und es ist weniger dieses, das, was sich hinter dem verbirgt und wozu wir keinen direkten Zugang haben. Verstehst du? Das ist nochmal so eine Verschiebung im Verständnis.
Ja. Wobei ich glaube, ich meinte das nicht so. Also mir ging es mehr darum, eben sozusagen aus dieser Perspektive zu argumentieren, die ich ja selber auch zeitweise gehalten habe, und eben zu sagen, okay, da ist eben der christliche Glaube, den man in 10 Dogmen formulieren kann, wo man eben sagen kann, das und das und das und das ist eben wichtig für den Glauben, so in Lehrsätzen. Und über Jesus ist eben das und das und das wichtig. Ne, ist am Kreuz gestorben für deine Sünden und dadurch bist du und so weiter. Ne? Der ganze Kram. So, aber eben zu sagen, ja, wenn ich jetzt sage, dass Jesus die Wahrheit ist und ich aber keinen direkten Zugriff, ich kann ja Jesus jetzt hier nicht aus dem Hut zaubern. Er ist eben, also hat man, würde man ja so sagen, Jesus ist jetzt bei Gott im Himmel.
Ja.
Dann finde ich, zeigt das schon, dass man über Wahrheit anders denken muss.
Mhm. Ich finde das auch eine recht fatale Sichtweise, weil das ja auch die, also das ist ja das, wo ich starke Schwierigkeiten mit gewissen fundamentalen und evangelikalen habe, weil diese Idee von die Bibel ist auch diese eine Wahrheit und dieses, dass Dinge sich nicht verändern. Ne? In der Bibel steht über die Frau aber bla bla bla, ne? Und über Homosexualität aber bla 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 und so, ne? Hashtag der Woche. Und das halt eben immer nur in diesem Kontext da gesehen wird. Und das finde ich halt eben problematisch, weil diese Veränderung und dieser neue Kontext und dieser Prozess da nicht mit drin ist.
Ja. Und da gibt es ja auch fast, als hätten die biblischen Schreiber das geahnt, subversive Passagen in der Bibel drin. Ne? Okay, also Paulus wird zugeschrieben, dass er dieses Bild hat von dass wir die Briefe sind, ne? Also dass auf uns geschrieben wird und damit verbrieft ist, was Wahrheit ist. Ne? Also so jetzt ganz, ganz grob gesagt, so steht das nicht wortwörtlich drin. Ja. Aber das was mit Lebendigkeit zu tun hat. Ne? Ja. Und oder hier das Bild der Steintafeln in der hebräischen Bibel, das ersetzt wird durch das Schreiben in das Herz.
Ja.
Das, also der Übergang vom Starren hin zum Organischen.
Das Wort wurde Fleisch.
Ja.
Ne? Genau.
Genau, ja.
Diese grundsätzliche
Inkarnation
Idee.
Auch, ja.
Genau.
Als Wort Gottes auch.
Ja.
Ja. Und das wird dann auch nochmal das Verständnis von Wahrheit erneuern.
So, also sozusagen diese Idee, Wahrheit ist etwas, was dynamisch ist. Was, also Bezogenheit, finde ich, ist ein super Ansatz, Prozess.
So. Ja, und ich glaube, entschuldige, dass ich dir ins Wort falle, aber nicht, dass ich es vergesse, ist mir gerade schon eingefallen. Ich habe das Wort relational benutzt. Das klingt für viele hochtrabend, aber eine andere Abwehrreaktion, die ich mir vorstellen kann, gerade bei Menschen, die eher evangelikal geprägt sind, ist, dass das ja nah dran ist, gefährlich nah dran ist an dem Wort relativ. Das ist ja dann immer die Abwehrreaktion. Ne? Was wir jetzt gerade sagen, kann schnell gedeutet werden als, okay, dann kann sich jeder seine eigene Wahrheit basteln und alle Wahrheiten stehen gleichberechtigt nebeneinander und alles ist okay und Dude, mach ruhig, was du willst und glaub ruhig, was du willst und so weiter. Also Relativismus. Aber die Wahrheit ist ja aus meiner Sicht, dass sich ständig Dinge verschieben. Und das ist nun mal so, wie die Welt ist. Dass es immer wieder neue Konstellationen gibt und dass man sich immer wieder neu einlassen muss und dass man immer wieder neu ringen muss und schauen muss und finden muss. Und gerade das hindert uns daran, uns einzurichten, und das kann ja auch gefährlich sein, sobald Dinge so starr werden im Laufe der Zeit und man dann darauf pocht, dass das die Wahrheit eben ist. Und das kann dann entmenschlichen und da können bestimmte Leute unter die Räder kommen.
Absolut.
Damit.
Ja. Und das finde ich auch nochmal an meinem Beispiel so wichtig. Ne? Ich finde das total wichtig, bei den beiden Jugendlichen beide Wahrheiten total ernst zu nehmen. Also ich finde das auch total wichtig, ernst zu nehmen, dass der eine Jugendliche sich provoziert hat, gefühlt hat. Weil das nämlich seine Wahrheit ist. Das ist auch seine Lebenswelt. Und das ist total wichtig, dass ich als Sozialarbeiterin das total ernst nehme, aber dann halt eben auch ihm helfe, mit seiner Wahrheit zu wachsen, ihm Sicherheit zu geben, damit er halt eben nicht im ständigen Provokationsrahmen und auch Angst, die damit schwingt, halt eben lebt. So, ne? Das finde ich halt eben total wichtig, daran zu arbeiten dann.
Das heißt, dein Ansatz ist nicht zu sagen, hey, das, was du jetzt gerade erzählt hast, ist nicht wahr, sondern auf Grundlage dieser Wahrheit, wie machen wir weiter? Ne? Also ein Ernstnehmen der Perspektive und des Erlebens des Gegenübers, weil das für dich nicht strittig ist, dass das Wahrheit ist.
Ja, ne, natürlich sage ich ihm, das war jetzt nicht so und du entschuldigst dich. Und versuche die Situation zu klären, klar, um halt eben auch den anderen Jugendlichen zu schützen.
Ja.
Aber meine eigentliche Aufgabe dann ist halt eben dran zu arbeiten, warum nimmt er das so wahr, warum ist das seine Wahrheit, und ihm versuchen, einen Weg zu schaffen, halt eben auch eine andere Wahl wahrnehmen zu können.
Ja.
Vielleicht auch Konfrontation damit, dass es andere Wahrnehmungen gibt.
Für den Jugendlichen?
Genau. Also ich meine, in dem Beispiel, ich glaube, es wäre für den wahrscheinlich auch wichtig, eben zu sehen, pass auf, dein Gegenüber hat das gar nicht so gemeint in seiner Wahrheit, sondern dass er das, dass er da Fremd- und Selbstwahrnehmung eben in Beziehung setzen müsste.
Genau. Also im Endeffekt muss er halt eben lernen, dass er zwar aus einer bedrohlichen Welt kommt, aber die Welt nicht nur Bedrohung halt eben ist. So, ne? Und dass er halt eben da lernt, soziale Schlüssel besser oder Signale besser zu entschlüsseln. Und genau.
So. Aber den Punkt Wahrnehmung finde ich total wichtig. Gerade wenn es um das Thema Wahrheit geht. Und da muss man gar nicht weit abschweifen, sondern man kann sich bei sich selbst anfangen, nämlich bei Selbstwahrnehmung auch, wo wir auch total viele blinde Flecken haben. Ne?
Ja.
Und ich glaube schon daran, dass man einen besseren Zugang zu Wahrheit in dem Sinn gewinnen kann, indem man beispielsweise lernt, sich selbst richtig wahrzunehmen. Dazu dienen ja auch Entspannungs- und Meditationsübungen und sowas, dass man einmal merkt zum Beispiel, was in dem eigenen Körper so vor sich geht, was man eigentlich so spürt, wo habe ich im Körper Verspannungen, wo stimmt irgendwas nicht oder wo spüre ich Schmerzen, wo ich normalerweise im Alltag einfach betäubt bin und das gar nicht richtig wahrnehme. Deswegen, Entspannung wird ja oft falsch verstanden als nichts fühlen, aber eigentlich ist es ja genau das Gegenteil, sondern sich richtig wahrnehmen, richtig zu Hause sein im eigenen Körper, weil das erst die Augen öffnet für das, was wahr ist, also was eigentlich an Wahrnehmung da ist. Und erst dann kann man auch damit umgehen und einen Weg damit finden. Und das ist jetzt Selbstwahrnehmung und jetzt mal auf das Körperliche gemünzt, was ich aber total entscheidend finde, denn damit fängt vieles an, glaube ich. Und deswegen finde ich auch Meditation für mich selbst sehr hilfreich, persönlich. Denn erst wenn man mit dieser Art von Arbeit anfängt, glaube ich, macht man da auch Fortschritte.
So, sag mal tschüss.
Gute Nacht, Baby. Tschüss.
Tschüss. Tschüss, alter Mann.
Tschüss, Sasa.
Tschüss.
Tschüss, Insan.
Tschüss, Sidi.
Bis morgen.
Ja, und also da stimme ich dir auch zu. Ich glaube, dass wir die eigene Wahrheit über uns zu wenig kennen und auch gerne ignorieren, verleugnen und nicht zulassen, sowohl im Positiven als auch im Negativen. Mhm. Und ich glaube, was nicht nur in Bezug auf sich selber, sondern, oder nicht nur, okay, lassen wir das, was ich noch einen zusätzlichen Punkt dazu finde, ist, ich glaube, es ist auch ganz gesund, sich mit, das klingt jetzt komisch, aber mit gewisser Wahrheit zu füttern. Ich glaube, es ist total gesund, sich bewusst zu machen, welche Einflüsse hat meine Wahrnehmung und bestimmt damit meine Wahrheit. Mhm. Und sind das Einflüsse, die ich haben möchte und wie beeinflussen die mich? Ne? Also ich finde das zum Beispiel echt immer, es ist ja so ein bisschen mein großes Thema, Schönheit, Ästhetik, Beauty-Wahn, dass Leute da einfach so unreflektiert sind in dem, was sie halt eben schön finden und halt eben denken so, ja, ich kann auch nichts dafür, was ich schön finde. Ich will das auch gar nicht schlecht reden, aber ich frage mich, ob das wirklich gesund ist, sich selber immer nicht schön zu finden und sich immer Wahrheiten auszusetzen, die einem sagen, dass man nicht schön ist. Oder ob es nicht viel gesünder ist, sich mit Wahrheiten zu füttern, mit Wahrnehmung zu füttern, die einem selber halt eben ein gesünderes Selbstbild geben. So, ne? Und ich glaube, dass es unglaublich wichtig ist, welchen Einflüssen ich mich kontinuierlich stelle.
Ich denke, dass es eben da dieses Vorurteil gibt, ja, dass wenn man, sag ich mal, Wahrheit jetzt nicht primär in diesem platonischen, griechischen Denken als also die richtigen Ideen versteht, sondern wenn Wahrheit was Relationales ist, etwas, was mit Wahrnehmung zu tun hat und so weiter, dass das dann gleich bedeutet, dass Wahrheit geringschätzig behandelt wird oder dass man dass Wahrheit dann egal ist, beliebig ist oder unwichtig.
Überhaupt nicht, im Gegenteil. Sie wird viel wichtiger und man muss sie viel mehr ernst nehmen. Und viel mehr auch aktiv mit und an ihr arbeiten. Für mich ist das eine viel wichtigere Sache.
Ja,
ja, deswegen habe ich halt auch den Verdacht, nichts gegen... okay, doch, ehrlich gesagt. doch, also gegen Fundamentalismus ist es auf jeden Fall gerichtet. Aber das Bild von Fundamenten, ne? da dreht sich ja ganz viel um Wahrheit. Ne? Das ist ganz fest und unbeweglich. Und darauf baue ich alles auf. Ist halt auch bequem.
Ja.
Ne, das schützt einen schön vor all dem, was sich ständig verändert um mich herum. Und ich kann das aber schön außen vor lassen, weil ich ja meine Wahrheit habe, auf der ich ganz fest stehen kann und wo ich geschützt bin und wo ich mich nicht auseinandersetzen muss und eben nicht mit dieser Dynamik der Realität klarkommen muss. Das hat auch eine Schutzfunktion.
Ja,
ja, wobei ich sagen muss, also ich persönlich, ich habe mich jahrelang an dem Fundamentalismus abgearbeitet und mittlerweile... finde ich, ist aber eine andere Richtung, finde ich, viel, viel gewichtiger im Moment. Also in meinem Leben zumindest.
Ja.
Und zwar ist das...
Postfaktisch.
Ja, postfaktisch. Nee, ich meine eine gewisse Stimmung unter, ich sag mal, progressiven Christen wahrnehmen zu können, wo es eben eine gewisse Form von... wie soll ich sagen, Umgang mit Wahrheit gibt. Und zwar, der darauf hinausläuft, dass Leute so ein bisschen in so eine depressive Stimmung kommen. Also vor einiger Zeit gab es zum Beispiel gibt es, glaube ich, immer noch eine Reihe in einer Zeitschrift, ich weiß nicht, ob es Die Welt oder Die Zeit ist, Christ und Glaube oder sowas. Also gibt es so eine Themenreihe, wo es darum geht, wie junge Menschen glauben. Und da war ein Artikel, der jetzt in den Sommerferien gekommen ist, wo es dann so ziemlich darum geht, ja, Gott und ich, wir haben uns auseinandergelebt. Und
den ich dir geschickt habe?
Du hast ihn mir geschickt, ne?
Und
fast sicher, dass es Zeit ist.
Zeit wahrscheinlich, ja. Ne? Ja. So, und also der Tenor dieses Artikels war sinngemäß, eigentlich ist Glaube das, was ich rausgeholt habe. Wie das bei mir angekommen ist. Ne? Also man kann sich über nichts mehr sicher sein und man weiß nicht mehr, was man glaubt, und eigentlich ist das aber auch gar nicht so wichtig, weil ich habe sowieso in meinem Leben andere Dinge zu tun und deswegen Gott kommt gar nicht mehr so drin vor und so. Und ich glaube, dass wenn Fundamentalisten gegen die Relativierung von Wahrheit ankämpfen, dass sie oft genau gegen das ankämpfen. Und da muss ich sagen, da bin ich genau dabei. Also diese Art von Glauben, die eben so völlig uninspiriert ist und dann eben sagt, ja, eigentlich Überzeugungen haben wir nicht mehr und eigentlich ist das alles vollkommen egal und am Ende dann, ja, Gott meld dich doch vielleicht nochmal, weil wir können ja mal beim Kaffee drüber reden. Und das merke ich immer wieder. Ich habe zum Beispiel jetzt in den Ferien auch ein Buch von Kent Dobson gelesen, Bitten by a Camel heißt das, wo er so seine Glaubensreise schreibt. Und also ich meine, dass ich schon ein bisschen Abstand dazu gefunden habe, aber ich habe gedacht, meine Güte, der schreibt 9 oder 10 Kapitel darüber, was ihm in seinem Glauben alles weggebrochen ist, aber im Grunde steht er jetzt mit leeren Händen da und geht auch nicht mehr in eine Kirche, engagiert sich so nicht mehr. Und wo ich sagen muss, wie krass, also ist es das, ja? Ist sozusagen postmodernes Christentum, ist das irgendwie so, ne, du stichst dem Christen das Messer in die Brust und wartest, bis er ausblutet? Das ist so das, was ich da rausgehört habe. Und ich kann Fundamentalisten verstehen, wenn sie dagegen boxen. Weil ich das auch nicht richtig finde. Ich glaube aber nicht, dass eben die fundamentalistische Sicht die richtige Antwort ist. Also eben zu sagen, pass auf, wir haben die Wahrheit und alles andere blenden wir aus und beschäftigen uns vielleicht nicht damit oder wehren da ganz, ganz stark auch mit Gruppendruck und so weiter dagegen.
Hm. Ja. Weißt du, was ich das glaube, was so ein bisschen das Problem bei dem Dobson, wie ist der Dude?
Kent Dobson.
Kent Dobson ist, dem Dude fehlte der Kontext für seine Wahrheit.
Ja, wahrscheinlich ja.
Das sehe ich das Problem in dieser Geschichte. Und deswegen ist einfach alles zerfleddert.
Ja, ich glaube, vielleicht kann ich das mal kurz erklären. Ich habe das ja heute auch schon in meinem Talk bei Mosaik gemacht, aber mich hat das sehr, sehr bewegt, weil Kent Dobson und die Mars Hill Church eine ganz ähnliche Entwicklung hatten wie wir bei Mosaik. Ne? Also 2011, glaube ich, kam ja von Rob Bell dieses Buch Love Wins raus. Und Rob Bell war ja damals dann noch Pastor von Mars Hill. Und diese ganzen Kontroversen und so weiter haben dazu geführt, dass Rob Bell dann gesagt hat, okay, ich gehe und mache mein eigenes Ding. Und dann kann die Gemeinde Mars Hill eben unbeschadet weitermachen oder die Scherben zusammenkehren oder wie auch immer. Okay. Und dann, wenig später, ist eben Kent Dobson Pastor von Mars Hill geworden. Und in seinem Buch, also ich glaube nicht, dass das eine Abrechnung ist, aber es ist, glaube ich, mehr, es ist so ein bisschen so eine Richtigstellung. Weil Kent Dobson wohl jahrelang gepredigt hat, obwohl er massive Glaubensprobleme hatte und hinter ganz vielen Sachen nicht mehr stehen konnte. Und ich glaube, da hat er sich so ein bisschen so erklärt und hat gesagt, pass auf, das ist meine Glaubensreise. An die und die und die Dinge kann ich eben nicht mehr glauben. So, hier, jetzt habe ich es gesagt und dann ist so ein bisschen so das Gefühl bei mir angekommen, jetzt hat er reinen Tisch gemacht.
Ne, das erinnert mich ein bisschen an Nadja Goltz-Weber, wenn sie sagt, ich predige nie aus meinen Wunden, sondern wenn dann aus meinen Narben.
Ja.
Und es klingt ein bisschen so, als würde der aus seinen Wunden predigen.
Ja, und was Safira meinte ja gerade mit dem Kontext, das habe ich bei ihm auch gemerkt. Ich glaube, eine seiner ganz massiven Wunden ist, nachdem Rob Bell weggegangen ist und so dieses Thema Hölle, Love Wins nicht mehr so akut war, ist das nächste Thema gekommen, nämlich Homosexualität und damit auch Schriftverständnis. Und bei Marcel ist es wohl so gewesen, dass Kent Dobson auf jeden Fall dafür war, für offene Position und für die willkommen heißende Position, hat sich aber in seinem ältesten Team nicht durchsetzen können. Und das war für ihn dann der Punkt, wo er gesagt hat, okay, ich bin raus.
Ja.
Und ich vermute, dass, und da sind wir wieder, Wahrheit ist relational. Ich glaube, dass Kent Dobson dadurch heimatlos geworden ist. Und wahrscheinlich auch eine ganze Spur bitter.
Einen Knacks bekommen hat, ja.
Also ich habe das aus dem Buch rausgelesen. Und ich glaube, dass das ein großes Problem auch in der progressiven Szene in Deutschland ist. Weil, wenn ich den Punkt noch sagen darf, zum Beispiel, wenn wir beim Hossa-Treffen waren oder so verschiedene andere Punkte, wo man sich so findet, ich merke immer wieder, dass ein Gespräch aufkommt, nämlich, dass Leute da sind, ich habe die gleichen Bücher gelesen, ich mache mir die gleichen Gedanken, ich höre die gleichen Podcasts, ich stelle die gleichen Fragen und komme auch zu, ich sag mal, progressiveren Ansichten, aber ich bin damit alleine. Und das macht die Leute am Ende fertig. Und das führt dazu, dass die Leute heimatlos werden.
Und da ist der Punkt, wo das Thema, was ich ja noch vorgeschlagen hatte, irgendwie so ein bisschen reinpasst. Es ist nämlich dann leichter zu sagen, ich gebe das Christentum auf und suche mir eine neue Erzählgemeinschaft und eine andere Gemeinschaft, als halt eben in der Erzählgemeinschaft zu sein, wo man seine Geschichte nicht mehr haben kann. So, ne? Und dann ist es nämlich leichter zu sagen, so, ich werfe jetzt, ich werfe das alles über Bord und gehe raus. Und das sind ja viele, viele Progressive, die halt eben dann einfach die Verbindung zur Gemeinde irgendwie auch verlieren und sich irgendwie was anderes aufbauen. Mhm. Oder halt eben eine virtuelle Community oder sich über, so über Podcasts und so, ne? Und das ist halt irgendwie echt ein Drama.
So. Ich glaube, das hängt vielleicht sogar ein bisschen zusammen mit der Wahrheitsthematik, dass Wahrheit halt immer dieses Umkämpfte ist.
Ja.
Und das nimmt dann halt so Überhand, dass dann halt diese Camp-Bildungen entstehen und Leute ausgeschlossen werden und so, wenn man halt nicht mehr das Richtige auf der richtigen Seite des Kampfes steht. Mhm. Und ich glaube, wenn man Wahrheit aber mehr relational versteht und mehr vielleicht als das, um mal was aufzugreifen, was du gerade gesagt hast, sondern was Heimat schafft versus Heimat zerstört. Etwas, das in der Hinsicht hilfreich ist und gesund ist und fördernd ist und lebensbejahend ist. Ich glaube, dann hätte man ein ganz anderes Bild in Gemeinden, auch in Deutschland. Also, und dann hätte, wäre dieses Problem nicht so groß unter in diesem progressiven Camp.
Ja. Und ich glaube halt eben, dass Wahrheit auch etwas ist, was wächst und was gepflegt werden muss. Und ich glaube tatsächlich, dass es auch einfach sehr schwierig ist, in der Gemeinde mit seiner eigenen, das klingt jetzt wieder so blöd, mit seiner eigenen Wahrheit, ne, aber mit einer neu gewonnenen Wahrheit, die halt eben dynamisch ist, zu bestehen. Denn wenn man immer hört, dass das, was man glaubt, von Gott als wahr erkannt zu haben, das, was man in seiner Wahrnehmung in, als Wahrheit auch leben möchte, wenn das halt eben immer so zerstört wird, das ist einfach auch bitter, das ist auch irgendwie hart auszuhalten, das immer so zu bekommen. Und deswegen finde ich, ist es halt unglaublich wichtig, sich, deswegen ist Community wichtig, deswegen sind Freunde wichtig, deswegen ist es wichtig, Leute zu haben, die einem helfen, seine Wahrheit auch wachsen zu lassen und auch daran festhalten zu können, in der dynamischen Art und Weise. Ne? Mhm. Für mich ist zum Beispiel auch, also ein ganz gutes Beispiel, ist alles zum Thema Nachhaltigkeit. Ne? Das ist dieses erste Erkennen, dass mein Verhalten die Welt beeinflusst. Und dann wächst es. Dann überlegt man sich vielleicht mal, ob man jetzt wieder Plastik benutzen muss. Oder dann überlegt man sich, ob man nicht mal auf dem Flohmarkt Klamotten kauft oder wie auch immer. Das wächst einfach und das ist eine wichtige Wahrheit, die man erkennen und leben muss. Und so ist es mit anderen Dingen im Leben auch. So, ne?
Aber was ist jetzt mit den Leuten? Also ich meine, wir haben ja gut reden. Ne? Wir haben jetzt eben eine Community, wo es recht komfortabel ist, wenn man ausgefallene Ideen hat und wo man recht viel Raum hat, auch in seinem eigenen Tempo Fragen zu stellen, Themen durchzukauen und wo einem auch gesagt wird, pass auf, du hast einen eigenen Kopf, wende den an und komm zur eigenen Glaubensüberzeugung. Ja, leb deine Beziehung mit Gott und tu das, was du von Gott hörst, so ungefähr. Was ist aber mit denen? Weil ich meine, Wahrheit ist oft ja eben auch dann in vielen Communities ist es eben so ein identitätsstiftendes Merkmal, wo man eben sagt, pass auf, bestimmte Dinge, da hat man Freiraum, aber bei bestimmten Dingen wird dann eben auch gesagt, okay, das geht eben nicht. Diese Überzeugung kannst du vielleicht haben, wenn du einfach nur zum Gottesdienst kommst, aber wenn du leitest und wenn du predigst, dann kannst du das eben nicht mehr haben. Ne? So, also wir sind in einer komfortablen Situation. Ich möchte da jetzt auch niemandem einen Vorwurf machen. Ich glaube, dass es einfach die Situation ist, wie sie ist. Und ich glaube eben, dass so eine gewisse, ich sag mal, depressive Grundhaltung, die ich oft in Büchern mitkriege, wenn sich da Leute aus der progressiven Szene, gerade auch in Deutschland, dann eben zu Wort melden. Ich bekomme da, ich habe da so ein bisschen so das Gefühl, dass es da schon so ein paar Durchhänger gibt. Ich glaube,
ich kann das auch verstehen. Hätte ich euch nicht, wäre ich weg vom Fenster, sind wir doch mal ehrlich.
Ja.
So, ne? Das ist halt so. Aber was ich solchen Leuten wirklich empfehlen würde, gerade auf Gemeindeebene, ne? Ich bin ja eigentlich nicht so ein großer Hauskreis-Fan. So. Aber ich würde wirklich empfehlen, mach dir einen kleinen Stammtisch am Start. Finde Leute, mit denen du drüber reden kannst. Und wenn du keine Leute findest, die gleiche Meinung haben, dann finde Leute, mit denen du wenigstens reflektieren kannst. Wenigstens
oder komm zu Tribus.
Komm zu Tribus. Nein, aber ganz ehrlich, dieses bau dir deine kleine Gruppe auf, mit denen du zusammen laufen kannst. Und dann kannst du auch in einer größeren Gruppe kleine Veränderungsschritte machen oder zumindest irgendwie dabei sein. Und deswegen glaube ich, dass so eine Mini-Community, ein Freundeskreis, die ein paar enge Leute, die mit einem da auf einem Weg sind, unglaublich wichtig sind. So, ne? Finde die und bleib da dran. Und wenn du erstmal das virtuell machen musst, dann ist es auch ein Segen. Dann hör Podcasts, schreib Leute an, bleib ein bisschen in den Austausch, versuch so oft wie möglich, die Leute auch live zu sehen und dann halt die Ohren offen, wer in deiner Umgebung ist. Aber ich glaube, sonst ist Überleben auch schwierig. Ja, nach Düsseldorfs Ziel ist natürlich auch immer eine Möglichkeit.
Und ich finde es eben spannend, dass es immer mehr Initiativen, Projekte gibt und so weiter, die auch so Vernetzung aus sind.
Ja.
Und ich glaube, dass es in der nächsten Zeit ganz wichtig ist, dass da eben Andock-Situationen kommen und Netzwerke entstehen.
Ja. Ja. Also, sei dir gewiss, liebe HörerInnen, dass du nicht allein bist. Das ist schon mal ganz wichtig, überhaupt mal dieses Bewusstsein zu entwickeln. Und sei dir außerdem bewusst, dass Wahrheit tatsächlich auch identitätsstiftend ist. Aber nicht in dem Sinn, dass sie dafür sorgt, dass man so, dass man irgendwie, ich sag mal, eine perverse Solidarität entwickelt. So als Gruppe, die Klebe ist, dass man miteinander solidarisch ist, aber auf Kosten von anderen oder in Ausgrenzung. So. Mhm. Sondern in dem Sinn, ich finde in dem Zusammenhang immer sehr schön diesen Worthaus-Vortrag von Sigi Zimmer zum Thema, was denn so revolutionär an Jesu Leben war. Mhm. Nämlich seine Gottesbeziehung und das, was Jesus halt so überbetont hat, auch in seinen Gottesanreden und im Gebet, war eben dieses Vater, aber diese zärtliche Anrede zum Vater, ne? Was vorher in der jüdischen Tradition gar nicht so prägnant da war. Wenn das Entscheidende in Jesu Leben gewesen ist und wenn Jesus dann sagt, hier, das ist der Weg übrigens, dann finde ich, das ist doch etwas, das Identitätsstiftet auf eine heilsame Art und Weise. Wo nämlich der Kern davon von Wahrheit ist, diese zärtliche Beziehung zu Gott wie mit einer fürsorglichen Mutter oder einem Vater. Das ist etwas, was, glaube ich, befreiende Wirkung hat und eben nicht diese engen Grenzen zieht, wo dann schnell schon mal das Wasser steht und faul wird.
Ja.
Bla bla bla.
Bla bla.
Bla, bla, bla.
Ich finde, das war ein gutes Blabla. Ja, sind wir durch? Jemand noch was zu sagen?
Jetzt haben wir gar nicht über Foucault geredet und ich konnte Catherine Keller nicht einbringen. Das ist schade, ne?
Gar nicht mal so postmodern und poststrukturalistisch geworden, wie wir
eigentlich wollten. Ja. Wie auch immer.
Ist das jetzt schlimm? Ich fand das ganz nett.
Dann haben wir noch gewaltlose Munition für zukünftige Folgen.
So sieht's aus. Genau.
Dun, 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 dun. Ja, ich hoffe, dass ihr unseren Einstieg so sehr genossen habt wie wir. Wahrscheinlich habt ihr die Unterbrechung mit dem Baby nicht so sehr genossen wie wir. Aber sie ist so süß. Man muss ihr einfach alles verzeihen. Ja.
Wenn ihr möchtet, dass wir eine bessere Soundqualität haben, dann schreibt mich mal gerne an, weil wir sparen ein bisschen dafür. Ihr könnt euch gerne daran beteiligen.
Oder wenn jemand eine super gute Idee hat, was man braucht. Bist du dir sicher, dass das richtig ist, was wir da brauchen?
Ja, da bin ich mir sehr sicher.
Achso, okay, ja gut, vergesst es. Okay, sayonara. Es ist schön, zurück zu sein. Auf bald.
Auf wieder, tschö.
Bis dahin. Na, warte, ich muss das ausmachen.
Ja, peinliche Stille. Tschö.
Ich finde gar nichts peinlich.